So, dann kommt
so, das allgemeine Schweigen. Ihr merkt, es klappt wunderbar.
Nee, ich darf weitermachen, weil ich
du darfst weitermachen packen. Mit deinem Hauptthema, Ines.
Ja. Guckt ihr American Football?
Nicht mal den Super Bowl.
Tatsächlich nicht, aber ich
okay.
Ich hatte
aber ist auch nachts, das ist so unangenehm.
Ich hatte eine Corona Phase, wo ich das geguckt habe.
Und das kam dann also nicht nachts.
Als, aber jetzt nicht mehr, nee.
Nur um
ich habe Zusammenfassung geguckt.
Und zwar Fallbeispiel. Meine Fallbeispiele sind ja sonst immer erstunken und erlogen, aber dieses ist jetzt auch wirklich mal passiert. Also es gab Anfang des Jahres bei so einem NFL-Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals, da erlitt der 24-jährige Spieler Damar Hamlin am 2.1. war das schon gewesen, 2023 einen Herzstillstand, nachdem er von einem Gegenspieler beim Tackeln am Thorax getroffen wurde. Es gibt auch so Videos im Internet, ich habe die jetzt nicht verlinkt. Wenn ihr die unbedingt sehen wollt, dann müsst ihr die selber googeln. Also der kriegt einen Prall gegen den Thorax vom Gegner, fällt erstmal zu Boden, versucht auch wieder aufzustehen, klappt nicht so richtig, bricht wieder zusammen, wird reanimationspflichtig. Also der wird auf dem Feld reanimiert, ins Krankenhaus gebracht, defibrilliert und überlebt das Ganze, auch augenscheinlich ohne neurologisches Defizit. Also der hat da wirklich nochmal richtig Schwein gehabt. Also der konnte schon ein paar Tage später wieder irgendwelche Instagram-Videos oder ähnliches posten.
Wie viel Gehirnaktivität braucht man, um Instagram-Videos zu posten?
Also meine Instagram-Videos sind intellektuell wertvoll.
Ja, ganz bestimmt. Naja, auf jeden Fall Glück für ihn. Also ist er da ganz gut bei rausgekommen. Es soll so ein bisschen um das stumpfe Thorax-Trauma heute gehen, mit so verschiedenen Herzverletzungen, auch die da im Rahmen passieren können. Und ein paar Zahlen einmal dazu. USA hat ungefähr 900.000 Menschen, die eine traumatische Herzverletzung pro Jahr erleiden. Üblicherweise ist das meistens nicht isoliert, sondern eher kombiniert mit anderen Verletzungen. Jetzt ist das, da sind die Penetrierenden natürlich jetzt auch mit drin. Die werfen heute mal ein bisschen übers Board. Und heute soll es um insgesamt, ja, ich sag mal so, nicht penetrierende, stumpfe Thoraxverletzung geben. Mhm. Es gibt so ein paar Definitionen. Diese Definitionen gehen aber schon auf 1989 zurück, also Zeiten, wo es noch nicht so richtig, das Troponin noch nicht so richtig etabliert war. Und zwar gibt es die Commotio Cordis, also quasi Erschütterung, Agitation des Herzens. Und die wird noch definiert, also ist, wie gesagt, alte Definition, merkt ihr, durch ein erhöhtes CKMB und einen normalen Echobefund. Denn dagegen gestellt gibt's die Contusio Cordis, ne? Und das ist alles so wie ähnlich wie auch beim Gehirn, mit einem erhöhten CKMB, aber einem abnormalen Echobefund, ne? Also dementsprechend hast du bei der Contusio Cordis eine strukturelle Herzverletzung. Okay. Und wenn man sich jetzt anguckt, irgendwie retrospektive Studien zeigen, dass stumpfe Herzverletzungen bis mit einer Mortalität bis zu 44% einhergehen, kann man sich vorstellen, dass sich das lohnt, da so ein bisschen näher Einblick zu kriegen. Fangen wir mal an mit dieser Commotio Cordis, also wirklich mit der Erschütterung des Herzens. Das ist tatsächlich die zweithäufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Sportlern. Also nach der hypertrophen Kardiomyopathie, die mit malignen Herzrhythmusstörungen einfach mal sich ausschalten. Und dann gibt es ein paar prädestinierte Sportarten, zum Beispiel Baseball, Hockey oder ähnliches, Lacrosse auch noch. Das sind halt stumpfe Projektile, die relativ hart mit voller Geschwindigkeit irgendwie auf den Thorax prallen. Oder halt auch so das American Football, das ist halt Sportarten so insgesamt mit viel Körperkontakt. Und jetzt, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist tatsächlich, wen trifft das Ganze? Und das sind Männer und Kinder im Durchschnittsalter von 15 Jahren. Also die sind wirklich übelst jung. Jetzt muss man sich vorstellen, das trifft tatsächlich zu 95% nur Männer oder Jungen. Da muss wahrscheinlich auch irgendeine genetische Komponente auch mit drin stecken. Ganz genau weiß man das nicht, ist man auch noch ein bisschen auf dem Weg dahin, das rauszufinden. Und nur 9%, nee, nicht wirklich. Also die gehen, auch wenn du das American Football bei den Frauen anguckst, genauso böse miteinander um. Also ich glaube, das ist irgend so ein schützendes Ding wieder vom Double X, keine Ahnung. Vielleicht weiß da irgendwer mehr. Aber nur 9% der Betroffenen sind über 25 Jahre alt. Also das heißt, man hat da wirklich ganz junge Patienten, die wirklich das ganze Leben noch vor sich haben. Und der Auslöser ist dann meistens sozusagen, also die versterben aufgrund des Kammerflimmerns, was durch den Schlag in der vulnerablen Phase ausgelöst wurde. Also man hat ja wenn man so Störungen in der Repolarisation der Herzphasen hat, vor allen Dingen in der aufsteigenden Phase, wenn man jetzt das EKG anguckt vom T, also die aufsteigende T-Phase, nennt man auch früher ventrikuläre Repolarisation, ist die gefährliche Phase, wo keine Irritationen auftauchen sollten. Weil schlimmstenfalls in dem Fall Kammerflimmern ausgelöst werden kann. Es wird auch davon ausgegangen, dass der Damar Hamlin also Kammerflimmern gehabt hat aufgrund dieses Herz und daraufhin den Herzstillstand erlitten hat und reanimiert werden musste. Ist auch irgendwie einmal noch der Grund, warum wir ja auch Kardioversionen immer Erdzacken getriggert machen und vorher einmal diese Sync-Taste drücken, damit wir nicht in diese vulnerable Phase hineinkommen. Jetzt hat man fiese Studien gemacht, auch so mit ganz vielen Tieren, die dann Raum glauben musste, je härter, je schmaler so ein Geschoss im Bereich in der Herzsilhouette auftrifft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt aus dem Kammerflimmern auslöst. Ab einer gewissen Geschwindigkeit von über 85 Miles per Hour macht das aber eher so Verletzungen, als dass es dann Herzrhythmusstörungen auslöst. Also dann gibt's eher größere knöcherne Verletzungen oder ähnliches. Eine andere Vermutung ist tatsächlich auch, wenn dich jetzt so ein Hockey oder so ein Lacrosseball trifft, irgendwie, dass du denn eher so einen koronaren Vasospasmus kriegst. Das wäre die andere Alternative, die, ich sag mal, zum Herzstillstand führen könnte. Na gut, die Therapie ergibt sich aus dem Problem, also dementsprechend Reanimation mit frühzeitiger Defibrillation, um die Chancen da zu verbessern. Und die haben in den USA tatsächlich ein Register für diese plötzliche Tod durch eine Commotio Cordis. Und die haben auch schon zeigen können, dass durch frühe Defibrillation und ähnliches wirklich die Überlebenswahrscheinlichkeiten deutlich gesteigert worden sind. Aber nicht jede Commotio führt vielleicht zu Kammerflimmern, sondern kann halt auch alle anderen Herzrhythmusstörungen auslesen. Was ganz, ganz häufig ist, ist einfach eine Sinustachykardie, wenn dich da vorne was getroffen hat. Also das sind so die häufigsten, gerne mal auch mal in Kombination mit Extrasystolen, ST-Streckenveränderung, T-Wellenveränderung, Ischämiezeichen teilweise. Bei den Schenkelblöcken sind es tatsächlich eher die Rechtsschenkelblöcke, die dann auftauchen. Habe ich jetzt einen Patienten, stumpfes Thoraxtrauma, und der hat jetzt Auffälligkeiten im Sinne von einer Herzrhythmusstörung, müssen die 24 bis 48 Stunden Monitor überwacht werden, um zu gucken, dass er nicht noch im Nachhinein irgendwas auftaucht. Um jetzt von der Commotio Cordis, um die so ein bisschen abzuschließen, gehen wir jetzt weiter aber zur Contusio Cordis, also eben nochmal einmal wirklich eine strukturelle Herzverletzung, die bei der Contusio vorliegt. Vor allen Dingen Verletzung des Myokards. Also das kann schlimmstenfalls mit Ruptur des Herzens einhergehen, Verletzung der Herzklappen, Perikardtamponade und ähnliches. Und natürlich ist die Symptomatik davon abhängig, wie schwer die Verletzung gewesen ist. Also dementsprechend eine Kontusion kann asymptomatisch sein mit selbstlimitierenden Tachykardien. Dann hast du halt einen Patienten, der liegt da vor dir, ist tachykard. Aber kann halt auch schlimmstenfalls damit mit einer wirklichen dekompensierten Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörung vergesellschaftet sein. Ich denke, ihr habt alle schon mal festgestellt, wie reagibel so ein Myokard allein schon sein kann, wenn man da irgendwie so ein Draht vom ZVK ein bisschen weiter schiebt irgendwie. Dass man da auch schon, ich sag mal so, nicht nur spitze T-Wellen, sondern auch ganz gruselige andere Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Ja. Ich weiß nicht, hattet ihr da schon mal irgendwie
richtig, Probleme gehabt? Also mal SVTs mal provoziert, klar, aber eine richtige VT oder so habe ich noch nie.
Gott sei Dank noch nicht ausgelöst.
Gott sei Dank nicht, genau.
Wunderbar. Therapie ist halt auch nach Art und Schwere der Verletzung. Also die schwersten Verletzungen, wie sowas wie eine freie Myokardruptur, das überlebt ein Patient nicht. Also das ist quasi nicht vereinbar, den kriegst du nicht heile in der Klinik. Also meistens sind diese Rupturen tatsächlich im Bereich des rechten Herzens, weil das rechte Herz liegt ja auch der Thoraxwand an. Und wenn so ein Atrium gedeckt perforiert, da hättest du vielleicht noch ein bisschen Chance irgendwie, aber wenn jetzt so ein freie Ruptur des Ventrikels ist sehr unwahrscheinlich, dass man das irgendwie
freie Ruptur klingt irgendwie immer kacke, oder?
Klingt immer irgendwie
also egal welches Organ.
Egal wo es rupturiert, ist immer ein bisschen blöder. Klappenverletzungen kommen eher ein bisschen seltener vor, muss man sagen. Wenn, dann am häufigsten ist die Aortenklappe verletzt, folgend Mitralklappe, Trikuspidalklappe und letztendlich Pulmonarklappe. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. diese Klappenverletzungen können daher passieren, dass zum Beispiel der Papillarmuskel abrisst oder diese Chordae tendinae rupturieren. Und das heißt, immer wenn man irgendeinen Patienten hat, der jetzt wirklich im kardiogenen Schock ist, sollte man auch diese Klappenverletzung mal überdenken. Koronarverletzungen können auftauchen, also das sind dann sowas wie Lazeration der Koronararterien, Dissektion, die kommen tatsächlich am häufigsten vor, ein traumatisches Aneurysma, was sich bilden kann, Thrombose oder halt auch sogar ein sekundärer Myokardinfarkt. Das heißt, in der Anamnese ist es schon wichtig, wann sind denn jetzt wirklich diese Thorax und ja, ich sag mal so Umfeldbeschwerden aufgetaucht, bevor das Trauma passiert ist. Also hat jemand meinetwegen erst einen Myokardinfarkt gehabt, ist daraufhin meinetwegen mit dem Auto irgendwo gegengefahren und mit dem Brustkorb irgendwie gegen das Lenkrad geprallt, weil er sich nicht angeschnallt hat. Oder sind die Schmerzen oder die Beschwerden erst nach dem Unfall oder nach dem Treffen des Geschosses oder was auch immer aufgetaucht? Ist immer ganz sinnvoll, mal zu erfragen. Verletzung der Myokard, der Koronararterien sind vor allen Dingen im Bereich Riva LAD und an zweiter Stelle eher in der rechten Koronararterie. Management, ja, ich sag mal so ganz konkrete Leitlinien gibt es auch in der Art und Weise nicht. Wir halten uns wieder an den Goldstandard, treat first, what kills first oder halt, ja,
arbeiten uns das gibt aber in die Phrasenkasse, Ines, also mindestens 2 Euro in die Phrasenkasse.
Haben wir eine Phrasenkasse?
Also ab jetzt schon.
Also ich glaube, im nächsten, da werden mir denn nur noch irgendwie so irgendwelche Sprichworte einfallen. Um Gottes Willen, nee. Also Fazit, was der ganzen Geschichte ist, wir haben heutzutage, wir sind nicht mehr auf das CKMB so richtig doll angewiesen. Wir haben heutzutage das Troponin. Das heißt, habe ich einen Patienten, der ein stumpfes Thoraxtrauma gehabt hat, empfiehlt es sich tatsächlich einerseits ein EKG zu schreiben. Ne? Also das, ich nehme mich da selber nicht raus. Ich glaube, ich mache es auch zu wenig tatsächlich bei den Traumapatienten. Und wenn ich den Verdacht auf da eine Herzerkrankung oder Herzverletzung habe, tatsächlich Troponin zu bestimmen. Troponin hilft uns wirklich deutlich weiter, indem es quasi auch den Ausmaß und die Mortalität so ein bisschen mitbestimmt. Das beweist, also ein Troponin, wisst ihr, das beweist kein stumpfes Thoraxtrauma oder ähnliches und man kann aus vielen anderen Gründen auch eine Troponitis haben irgendwie, aber bei einem Thoraxtrauma geht es mit einem verschlechterten Outcome einher und erhöhten Mortalität. Pro-BNP hilft uns nicht so richtig viel weiter, hat in Studien nicht die große Aussagekraft gehabt. Bisschen kann das Laktat noch helfen, aber Troponin ist der Marker der Wahl. So, was noch ganz Schlimmsten, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen wollte, war einmal die Herzbeuteltamponade, weil wir da noch nie so richtig dolle drüber gesprochen hatten, zumindest erinnere ich mich nicht so richtig drin. Einmal definitionsgemäß Flüssigkeitsansammlung im Trauma, üblicherweise Blut, das zur Einflussstauung und zum Low-Output-Syndrom führt. Und nun ist es so, dass bei der Diastole sich das Herz überhaupt nicht mehr ausreichend füllen kann und dann wird auch noch die obere Hohlvene dabei komprimiert und das führt zum Desaster. Perikardtamponaden haben wir häufiger bei penetrierenden Verletzungen im Bereich der sogenannten Danger Box. Also entweder war es ETC oder
Phrasenschwein.
Ja, nee, hallo, das ist noch kein Phrase. Das ist, du kanntest bis eben die Danger Box überhaupt nicht. Also den
Hardbox-Bereich,
oder?
Die Hardbox kenne ich.
Die Hardbox.
Ja.
Die Danger Box irgendwie. Das ist also links mittiger Thorax und wenn du da reinstichst, dann kannst du.
Ich kenne das auch als Cardiac Box.
Also, als was?
Cardiac Box, genau.
Cardiac Box.
Danger Box klingt cooler.
Klingt nach Dark Fin Duck.
Können wir das bitte weiter? Ja, klingt auch so ein bisschen 2-1 Risiko Danger Box. Ja, genau.
Aber Cardiac Box ist ja eigentlich alles so retrosternal und rechts links muss man
ja,
natürlich auch einschränken.
Ja, aber wenn ich
die
jetzt da rechts irgendwie reinpieke, treffe ich nicht unbedingt den Perikard. Es sei denn, das Messer ist lange noch. Aber.
Ja, ich steche auch von unten.
Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Patienten.
Also es kommt immer auf die Länge des Messers und auf den Winkel an.
Es kommt immer auf die Länge
immer.
An.
Und auf die anatomische Ausbildung des Stechenden.
Oh Gott.
Wie lang? Naja, lassen wir das.
Okay. Kommen wir mal wieder zu unserem Perikard-Tamponaden. Also der Patient versucht natürlich irgendwie so ein bisschen zu kompensieren. Herzfrequenz steigt an und der periphere Widerstand wird irgendwie noch versucht zu erhöhen, um so ein bisschen Output noch zu kriegen. Aber letztendlich, wenn der Herzbeutel nicht entlastet wird, der Druck reduziert wird, nimmt das Myokard Schaden und dann kommt es auch zur abnehmenden Koronarperfusion und dann dekompensieren Patienten. Wieder herrscht es, also junge Patienten können relativ viel kompensieren. Es kann sein, dass sie dann ganz rapide böse abfallen, aber die sollte man besonders im Auge behalten. Klinik, kommen wir mal zu diesen typischen dreien, die man immer so hört, irgendwie Herztöne abgeschwächt in der Auskultation. Ich meine, wie häufig habt ihr schon abgeschwächte Herztöne gehört und es war keine Perikard-Tamponade? Ich erinnere mich so an das ein oder andere Mal, das ist was, dass ich Hintergrundgeräusche, die Lunge gibt einfach viel zu laut, dass ich das Herz überhaupt nicht mehr hören kann. Oder schlimmstenfalls die Ohroliven vom Stethoskop irgendwie verstopft. Also geht so, also je nachdem, wie gut das Gehör, das Stethoskop und
die
Interpretationsleistung desjenigen ist.
Das den Stellenwert der Herzauskultation in Zeiten von zumindest orientierendem Echo möchte ich in Frage stellen.
Ja, okay. Arterielle Hypotension, okay, können wir messen, kriegen wir hin. Ne? Gestaute Halsvenen bei erhöhtem zentralen Venendruck. Okay, kriegen wir auch noch gesehen, irgendwie würde ich sagen. Ne? Diese drei Punkte werden als Beck'sche Trias bezeichnet.
Beck'sche Trias oder Beck'sche?
Also nichts mit dem Bier zu tun, mit der Brauerei, sondern nach Claude Schäfer-Beck, der hat von 1894 bis 1971 gelebt, war ein amerikanischer Herzchirurg, der unter anderem auch 1947 die erste Defibrillation durchgeführt hat. Wollte ich noch mal einmal kurz einwerfen. Ich dachte so ein paar.
Also ein Herr Beck hat die erste Defibrillation durchgeführt.
Ja,
das musst du dir jetzt merken.
Ja.
Ja, ich denke auch. Also der hatte diese abgeschwächten Herztöne, der hatte natürlich nicht die Möglichkeit, so viel Pokus zu machen irgendwie. Arterielle Hypotension konnte er auch messen und gestaute Halsvenen hat der Herr Beck auch gesehen. So, dann gibt's ein paar andere weitere Symptome, die eigentlich fast deutlich spezifischer sind, weil es gab so Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel alleine Dyspnoe deutlich häufiger vorkommt und bei einem Patienten. Und Tachykard sind die komischerweise auch zu mindestens 80-90%. So, also paradoxer Puls. Das bedeutet, der Pulsdruck fällt in der Einatemphase ab. Dyspnoe kann ich auch einen Patienten sehen. Tachykardie kann ich auch messen in den meisten Fällen. Das Kussmaulzeichen, da kommen wir schon wieder, das ist der nächste Typ, der sich da verewigt hat. Also bei der Einatmung kommt es zur Zunahme der Halsvenenstauung. Das war Adolf Kussmaul, 1822 bis 1902. Ihr wolltet es gerade sagen, Internist aus Heidelberg. Der gewinnt übrigens, wenn es darum geht. Der gewinnt darum, wenn es darum geht, möglichst viele Phänomene und Dinge nach sich selbst zu benennen. Also sein Wikipedia-Artikel hat eine ganze Liste, was Kussmaul alles nach sich benannt hat. Könnt ihr selber nachgucken. Eins davon kennt ihr vielleicht.
Bezeichnung.
Ja, der war fleißig gewesen, aber da konnte man auch noch Sachen entdecken. Wir haben es jetzt echt schwer, irgendwie heutzutage ist schon so viel entdeckt.
Gibt's schon das Potsche-Zeichen?
Die Potsche-Schere.
Die Totschel-Parese gibt's, aber
es gibt die Potsche-Schere.
Ja, gut, aber die kommt doch nicht von dem Anästhesisten. Also.
Ach so, ja, da finde ich auch noch was.
So. Paradoxer Puls. Habt ihr schon mal einen paradoxen Puls gespürt? Ich will es jetzt auch nämlich da, glaube ich, so, ich merke immer so, okay, er ist da, peripher meinetwegen oder zentral, ist vielleicht schnell oder langsam und ich kann ihn gut merken oder nicht. Aber ab 30 Millimeter HG-Unterschied soll man ihn wohl doch ganz gut tasten können, wenn man sich da vielleicht die Zeit nimmt und auch diesen Puls merkt. Aber was habt ihr drei? Habt meistens auch sowas wie eine arterielle invasive Blutdruckmessung etabliert, wenn man Glück hat. Und da kann man diese Druckschwankung schon in den Einatmenphasen irgendwie von Unterschied von über 10 Millimeter HG eigentlich schon wahrnehmen. Hypovolemie macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Also
gibt halt 1000 Gründe.
Ja, aber man hätte die Option, das wahrnehmen zu können, wenn man es weiß, dass das auch so zum Beispiel auftaucht. Aber keiner dieser Punkte ist wirklich spezifisch und sagt irgendwie, boah, bam, das ist der Punkt, jetzt ist da die Perikard-Tamponade da. Ich weiß nicht, das einzige Zeichen, was es vielleicht beweist, dass er besser wird, wenn du die Perikardiozentese gemacht hast. Also wenn er da Blut abpunktiert und die geht's danach besser, würde ich vielleicht als ja, als Marker gelten lassen, aber die Umsetzung ist halt immer ein bisschen schwierig, einfach diagnostisch da mal rein.
Also in der Kardiochirurgie war Enzephalopathie, naja, Oligurie und Laktat so das, was auf jeden Fall in die Richtung zeigen sollte und wo man dann eben...
Können wir vielleicht uns einigen darauf, dass wir es nicht so lange so weit kommen lassen, ja, bis diese Dinge da sind? Fazit ist, wenn ich jetzt irgendwie wie in der Studie jetzt, die wir im Journal Club von Johannes hatten, erst das Röntgenbild da schieße, hilft mir nicht so richtig viel weiter, weil im Röntgen kann ich erst ab 200 Milliliter ungefähr ein Perikarderguss nehmen. Also dementsprechend ist das so nochmal wieder ja Diagnostik der Wahl, um halt eine Perikardtamponade finden zu können. Gibt ein paar Hinweise darauf, wie es funktioniert oder was man erkennen kann. Einerseits natürlich Flüssigkeit im Herzbeutel, ist ein bisschen Captain Obvious, ne? Aber ich stand da halt mit drauf. Ich habe es jetzt der Vollständigkeit halber auch mit hingeschrieben. Also von daher. Systolischer Kollaps des rechten Vorhofs ist ein relatives Frühzeichen, weil der ist halt wandmäßig verdächtig, also vergleichbar dünn. Denn als nächstes käme wohl der diastolische Kollaps des rechten Ventrikels, sind wir auch immer wieder auf der rechten Seite. Anschließend vergrößerte Vena Cava Inferior über 2 Zentimeter oder halt unter 50% Reduktion bei der Inspiration. Also da lohnt es sich auch nochmal in den Bereich einen Schwenk zu machen. Und den vergrößerten Fluss über die Mitralklappe während der Atmung, wenn man da auch noch sein Signal draufdreht. Da wäre ich schon wieder ein bisschen raus beim, ich sag mal, so Vierkammerblick oder so xyphoidalen Blick, denke ich mal, sollte man das Ganze ja schon mal sehen. Mal
abgesehen
von Swinging Card wird ja auch noch immer mit bestimmt, bitte?
Abgesehen von der Mitralklappe ist ja auch ganz logisch. Ich meine, Druck im Perikard, rechte Ventrikel, Niederdrucksystem wird halt beeinträchtigt. Also wenn man nicht schon die Flüssigkeit eh sieht.
Würde ich mal so sagen. Die Therapie ist dementsprechend die Entlastung des Ergusses durch die Perikardpunktion, Perikardiozentese als Notfalltherapie. Man muss sich im Klaren sein damit, gewinnt einen nur ein bisschen Zeit. Das heißt, habe ich eine Perikardtamponade, muss das in üblicher Weise endgültig operativ nachher saniert werden im OP. Und überlegt euch, dass Blut irgendwo durch eine Kanüle durchzukriegen, ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn das schon so teilweise geronnen ist. Ist schwierig und die Nadel muss echt lang genug sein. Also bei der einen wirklich Perikardtamponade, bei der ich dabei war, musste man wirklich dieses Set aus der Intensivstation, das war wirklich lang genug. Der Rest hat da nicht so richtig hingeführt. Ich möchte euch nicht erzählen, wie das geht, weil das haben die Kollegen von Nerdfallmedizin schon gemacht. Ich werde euch einfach diese Videos hier verlinken und dementsprechend guckt euch das lieber bei denen an. Schöner kann ich es eh nicht erklären und die wissen das auch deutlich besser als ich. Genauso, wenn ich dann zum Beispiel reanimieren muss im Rahmen eines traumatischen Arrestes, haben die auch noch was Wunderschönes dazu gebracht und die Leitlinie werde ich euch dazu auch nochmal zum traumatischen Arrest einmal verlinken, damit ihr es schön bei den Kollegen lernen könnt. Einmal noch ein bisschen was, weil es auch in der Gegend ist. Einmal kurz zu Sternumfrakturen, da möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Inzidenz 3-7% beim stumpfen Thoraxtrauma. Schmerzen im Bereich des Brustbeines ist oft der Captain Obvious irgendwie. Und wenn ich da noch drauf drücke, werden die meistens schlimmer. Und wenn der Patient tief durchatmen soll, auch. Im Thoraxröntgen finde ich das meistens auch nicht so schön, es sei denn, ich mache so eine seitliche Sternumaufnahme oder ein CT-Thorax, aber aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, nehmt einfach den Schallkopf, haltet den einmal da drauf, genauso Rippenfrakturen sieht man tatsächlich im Sono deutlich besser als, ich sag mal so, am Betrachterbildschirm und suchend an einem schrecklich überleuchteten Thoraxbild. Also da hilft tatsächlich, wenn der Patient sagen kann, wo es weh tut und nicht so dramatisch verletzt ist, dann hilft das Sono euch da deutlich weiter auch als Ungeübter. Also das funktioniert ganz gut.
Eins ist nicht so, die Schwierigkeit vor dem Herrn, ne?
Nein, wirklich nicht. Nimm den planen Schallkopf und ein bisschen Glibber und drück nicht zu sehr drauf, weil das tut ja meistens weh.
Ja.
Solange okay. Die isoliert sind, also eine isolierte Sternumfraktur, kann man die eigentlich konservativ behandeln. Also das ist eigentlich eine gutartige Fraktur, sag ich mal, tut weh. Seht zu, dass die ordentlich Analgetika an Bord haben, dass die tief durchatmen können und dann nicht irgendwelche Probleme kriegen. Wenn du eine isolierte Sternumfraktur hast und EKG und Troponin sind normal, brauchen die nicht überwacht werden. Also dann könnten die prinzipiell sogar entlassen werden. Also das sind so die ja, Möglichkeiten. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass sie noch irgendwelche Kombiverletzungen haben oder ähnliches. Wenn die jetzt tatsächlich echt Probleme mit der Atmung haben, trotz Analgesie, also wirklich Ventilationsprobleme PDK. Haben oder, ja, heißt da auch als Option, aber trotzdem, wenn die...
Einen hohen PDK.
Ja.
Ja. Also, ja. Na, Thorax-PDK, also,
ja. Ich will ganz woanders hinaus, drauf hinaus eigentlich gerade, oder eine Pseudarthrose bilden, dann kann man auch mal operieren. Mit einer Osteosynthese. Es gab auch so Studien, die gesagt haben.
Gibt's da so Mini-Platten, die man da drauf setzt?
Ja, ja, so eigentlich nimmst du die Radius, diese T-Platte irgendwie, die kannst du da drauf schrauben, irgendwie zweimal assistiert, irgendwie. Ja, kann man machen oder halt nicht irgendwie. es gab Studien dazu, die haben gesagt, die Sternofrakturen, die du operativ versorgt hast, hatten zwar eine längere Verweildauer im Krankenhaus, eine ähnliche Rate an den pulmonalen Komplikationen irgendwie, aber eine niedrigere Sterberate als im Vergleich zu die nicht operiert wurden. Na, weiß nicht, Selection Bias, kannst du auch nicht sagen. So große Studien kannst du mit dem Kollektiv ja auch nicht machen. Das dazu.
Wie ist so, das mit Reanimation nach Sternumverplattung?
Das sollte kein Problem sein, das ist ja eigentlich genau. Also normalerweise brechen die so ein bisschen hier zwischen Manubrium und Korpus und dann kannst du das da drauf
schrauben. Nicht untere Drittel.
Nein, du hast mehr Probleme, wenn die Thoraxchirurgen da wieder ihre ganzen Verdrahtungen dran gemacht haben, da hast du mehr Probleme bei Reanimation. Torben, eine Frage für dich. Ich habe ja eben über die Contusio und die Commotio Cordis, ich sage mal fast Cerebri, weil ich es gewohnt bin. Die Commotio Cerebri. In welchen Filmen kommt denn die so ganz gerne vor und wird so
Gott
in Martial
Dank,
Arts genutzt?
Im Kill Bill.
Jawohl, sehr, sehr gut. Und zwar spannendes Beispiel halt in Kill Bill Volume 2, das Five-Point-Palm-Exploding-Heart-Technik, wollte ich noch mal erwähnt haben. Die wird aber ein bisschen anders, also man müsste da auf fünf verschiedene Punkte hauen irgendwie und der Patient geht los und schafft nur drei Schritte oder irgendwas ähnliches, fällt dann um irgendwie. Genau. Das, man kann es gut verwursten im Film tatsächlich. Auch zum Beispiel über die chinesische Kampfkunst Dimmak, das ist oder Berührung des Todes, Touch of Death. Schläge gegen das linke Brustbein irgendwie führen zum plötzlichen Tod des Gegners. Ich denke, beruht so ein bisschen darauf. Habe ich alles in PubMed reingetan? Es gibt keine Ansagen, weder über Dimmak noch The Five-Point Palm Exploding Heart Technik leider nichts gefunden. Aber ich habe mal gesucht. Genauso wenig, das ist eigentlich hier für Jans Bruder mal eigentlich für Basti. Es gibt auch nichts über den vulkanischen Nackengriff oder das Vulkan-Nerf. Das habe ich dann auch gleich mal nachgeguckt. So, kommen wir zu den Punchlines. Bitte bei stumpfem Thoraxtrauma ein EKG schreiben und das Troponin bestimmen lassen, wenn ich Vermutung habe, dass da eine Herzverletzung vielleicht mit hinterstecken kann. Großzügige Indikation zur Echokardiographie muss nicht immer gleich ein transösophageales Echo sein, sondern unser normales Point of Care, ein EFAST, hilft uns schon mal gut weiter. Commotio Cordis, wenn die ausgeschaltet sind im Kammerflimmern, bitte CPR und Defibrillation. Das haben wir, glaube ich, alle mal gelernt. Bei der Contusio Cordis dran denken, vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendjemanden habe mit einer irgendwie dekompensierten Herzinsuffizienz, auch EKG und Troponin helfen uns da deutlich weiter. Die Herzbeuteltamponade punktieren, bringt uns etwas Zeit und guckt euch den Algorithmus zum traumatischen Arrest am besten einmal an. Und die Sternofrakturen behandeln wir meist konservativ. Das, was ich dazu sagen wollte.